Soll wohl noch danken. Lieber Herr, jetzt sind wir wieder zusammen, weil wir ganz bewusst uns ausrichten, auszentrieren wollen auf dich, der du selber das Leben hingegeben hast aus einer brennenden Liebe zu uns, wo uns das bewusst machen. Und wir legen Wert darauf, Herr Jesus, dass immer, wenn wir unter deinem Wort zusammenkommen, dass uns irgendein Gedanke ganz tief berührt, dass uns etwas nachgeht. Auch diese Stunde, wo wir jetzt zusammen sind, legen wir in dieser Weise dir hin, Herr, dass du sie zu einer Stunde machst, die hineinreicht in die Ewigkeit. Segne du uns, gib uns Trost, neue Ausrichtung, Korrektur oder einfach eine ganz neue Hingabe an dich. Wie immer du uns berührst, das ist deine Sache, aber wir bitten dich inniglich, Herr, lass es geschehen. Amen.
Ich grüße alle recht herzlich an diesem Abend. Ich bin dankbar, dass ich wieder einen Dienst hier tun kann. Die meisten der Brüder kennen mich ja. Der Konrad fragte, ob er mich vorstellen sollte. Ich habe gesagt, nein. Ich sage selber vielleicht ein paar Sätze. Ich war beruflich als Pädagoge in der Lehrerausbildung tätig. Ich war zunächst in Nordhessen, dort auch in der Evangelischen Allianz tätig, komme von Haus aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft, dem Jugendbund Nordhessen im Kreise Waldeck-Korbach. Ich weiß nicht, wer das kennt. Aus Eschwege, ja. Da habe ich auch Dienstversammlungen manchmal gemacht mit dem dortigen Leiter des Studienseminars. Ich war zum Schluss, wie gesagt, in der Lehrerausbildung. Und nachdem ich im Ruhestand bin, das sind nun doch schon 16 Jahre her, wohne ich im Remstal. Im schönen Remstal. Ich bin also jetzt Schwabe. Aber ich habe es schon mal erwähnt, meine Enkelin sagte mal, Opi, du warst mal Deutscher, jetzt bist du ein Schwabe. Ja. Also das Schwäbisch verstehe ich immer noch nicht so ganz, ja. Fühle mich aber sehr wohl im Remstal und ich habe vor allen Dingen hier im süddeutschen Raum noch mehr Möglichkeiten, auch das Wort Gottes weiterzugeben in den CA-Kreisen, auch noch im Brüderbund, in der Landeskirchengemeinschaft da, wo man mich ruft. Ich bin dankbar, dass ich das in meinem Alter doch noch tun darf. Der Herr schenke also immer wieder Gnade auch zu dem, was wir sagen und hören dürfen. Zunächst möchte ich noch einen Gruß loswerden. Ich wurde gebeten, das weiterzugeben. Einige kennen von den Brüderkonferenzen her den jüngeren Bruder Thomas Scherzer aus Nürnberg noch. Der kann leider nicht kommen. Er war im Krankenhaus und lässt alle Brüder herzlich grüßen. Dann darf ich noch etwas sagen. Ich muss heute Abend leider wieder zurück nach Hause. Ich werde nach meinem Dienst dann mich gleich auf die Heimreise machen. Durch Stuttgart ist nicht so ganz einfach, zumal da jetzt das Vasenfest beginnt. Hunderttausende werden allein heute Abend erwartet. Ich hoffe, ich komme gut durch. Ihr versteht, wenn ich dann doch gleich fahre. Ich wäre auch gern noch hier gewesen, aber es ist einfach so, wir haben daheim mit der Mutter meiner Frau so manche Probleme. Und meine Frau ist dann froh, wenn ich wieder mal daheim bin. Gerade das letzte Mal, als ich unterwegs war im Schwarzwald, da war das wieder eine ganz schlimme Attacke. Ja, so muss man abwägen, was der Herr immer wieder im Leben von uns haben will. So, und nun zu dem Thema. Ist ja ein etwas eigenartiges Thema. Die Schlange am Pfahl, diese erhöhte Schlange, ein Zeichen der Errettung. Ich lese doch einmal den Text aus 4. Mose 21 von Vers 5 bis 9. Das ist die Ausgangsbasis. Und das Volk redete wieder Mose und Gott und sagte, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Da sandte Jehova feurige Schlangen unter das Volk und die bissen das Volk und es starb viel Volks aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider Jehova und wider dich geredet haben. Flehe zu Jehova, dass er die Schlange von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk. Jehova sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Erz und tat sie auf die Stange oder den Pfahl. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Ich denke, es ist eine uns allen bekannte Geschichte. Und ich kann mich daran erinnern, wenn ich zum ersten Mal diese Geschichte, als ich früher als junger Lehrer noch selber Religionsunterricht gab, den Schülern vermittelte, die haben wirklich hingehört. Die haben nicht wie die historisch-kritische Theologie hinterfragt, ist das eine Legende? Ich habe ihnen bezeugt, ich bin so dumm, allem zu glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Ähnliches hat der Arthur Moody auch einmal gesagt, ja? Das ist eine Begebenheit, die ein Modell, ein Typus ist für den erhöhten Christus am Kreuz. Das werde ich jetzt noch nachweisen. Ich möchte aber zunächst kurz etwas zu diesem Text selber sagen, damit wir diese Hintergründe recht begreifen, um dann die Perspektive für unseren Herrn und Heiland, den Erlöser, zu gewinnen. Also Israel war fast 40 Jahre unterwegs in der Wüste, stand kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Und da passierte wieder mal etwas, was in Israel typisch war. Auflehnung, Rebellion, Missmutigkeit, nicht einverstanden sein mit der Führung Gottes. Ja, wir können das im Nachhinein, wenn wir so schön hier sitzen oder ein gutes daheim haben, sagen, na, das waren ja auch so ungläubige Leute, wie konnten die nur? Wer mal in der Wüste war, in Israel, und wir haben mal eine Wüstensafari von Eilat ausgemacht, nicht? Hier vorne sitzt ein Bruder, der mit dabei war. Das ist natürlich eine angenehme Wüstenreise, nicht? Wenn man da doch alle Annehmlichkeiten hat. Aber ich habe doch so gedacht, 40 Jahre in der Geröll, in der Sand, in der Steinwüste, ist nicht gerade so angenehm. Und was hat hier denn den Ekel dieser Israeliten erregt? Das war die Speise. Was gab's? Jeden Tag dasselbe. Na? Manna vom Himmel und die Wachteln. Ja, wie sind wir doch so verwöhnt. Ne? Aber hier steckte ein Rebellionsgeist dahinter. Das Volk murrte. Die haben wieder Gott und Mose geredet und haben dann folgendes Argument eingebracht. Warum hast du uns denn aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und Wasser. Aber sie mussten ja nicht sterben. Sie hatten herrliche Wunder erlebt. Das war die eine Seite. Aber sie haben sich zurückgesehnt nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und das ist eine fleischliche, menschliche Gesinnung. Sie hatten ja noch nicht das herrliche Evangelium von der Erlösung. Es war ein Volk unter Gesetz. Sie konnten nicht sagen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie wir sagen dürfen, haben wir heute Morgen auch gehört, Christus in uns, der durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Auferstehungskraft uns durch Wüstenzeiten hindurchführen will. Bei Israel war es schwierig und nun musste Gericht kommen. Es ist ja eigenartig, dass Gott ein Gericht wählt, durch feurige Schlangen, also giftige Schlangen, die dann in das Lager einbrachen und viele dieser Israeliten wurden tödlich injiziert. Das muss schon eine schlimme Sache gewesen sein. Meine Frau kann noch nicht mal Schlangen irgendwo im Zoo sehen. Nun, das ist so eine Mentalität. Also ich liebe die vier hier ja auch nicht gerade, oder ihr? Selbst wenn man mal so eine Blindschleiche da sieht, wie bei uns, wo wir daheim einen größeren Garten haben. Also die Schlangen. Es war ein Gericht. Hier heißt es, sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sprach, wir haben gesündigt. Also ist es dann doch eine gewisse Buße gewesen. Sie haben gemerkt, dieses Gericht war gerecht von Gott. Und dann hat dieses Volk sich an Mose gewandt. Bitte flehe zu Gott, dass dieses Gericht aufhört und dass eine Wende kommt. Und dieser gnädige Gott hört auf das Flehen des Mose und gibt eine ganz eigenartige Medizin, eine Methode für das sterbende Volk. Die Schlangen, die also hier das Gericht auslösten durch ihr tödliches Gift, die stellten nun auch das Symbol dar, eine eherne Schlange wurde erhöht. Was das bedeutet, darauf werde ich noch eingehen. Und nun war entscheidend, wer auf dieses erhöhte Zeichen schaute, auf diese Schlange von Erz, diese eherne Schlange, der blieb am Leben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilderbibel kennt von Schäfer, den Vornamen weiß ich jetzt im Augenblick nicht mehr, der hat also, bitte? Der hat jedenfalls diese Situation in einer wunderbaren Weise dargestellt und verschiedene Verhaltensweisen der Betroffenen so typisch dargestellt. Ich will mal so ein paar nennen, denn das hat eine Bedeutung auch für unser Leben. Also er malt da einige, die sich überhaupt nicht um dieses Zeichen kümmern, die wohl gedacht haben, was soll denn so etwas? Ist ja auch schon merkwürdig, nicht? Auf eine eiserne, eherne Schlange zu schauen, um von dort her Heil zu empfangen. Also eine Gruppe, die überhaupt nicht reagiert. Dann eine andere, die mit sich beschäftigt war, mit den tödlichen Wunden, versucht hat, vielleicht da diese Wunden irgendwie zu befreien von dem Gift. Andere, die entsetzt auf das wirkende Gift im Körper reagiert haben und es nicht wagten, auf das erhöhte Zeichen zu schauen. Und dann ist noch einer an diesem Pfahl, der diesen Pfahl umschlingt und dabei einschläft. Interessant. Was hat das uns zu sagen? Und darum möchte ich jetzt hier noch etwas exegetisch einfügen. Wenn Gott Gerichte für notwendig erachtet, dann um seiner Heiligkeit, um seiner Gerechtigkeit willen. Gericht nicht in dem Sinn, um die Menschen letztlich hinzurichten, sondern um sie herzurichten. Denn wir spüren, hier gab es ja auch wieder eine Bußgesinnung. Aber etliche kamen doch ums Leben. Ihr kennt sicher die vier Gerichtsarten im Alten Testament, die ich in diesem Zusammenhang mal nennen möchte, ja. Also wenn Israel im Ungehorsam war, hat Gott immer wieder vier typische Gerichte am Volk vollzogen, die auch in der Offenbarung nochmal auftauchen. Und zwar in Verbindung mit den sogenannten apokalyptischen Reitern in Offenbarung Kapitel 6 in den Versen 1 bis 5 wird das beschrieben. Ich fange mal mit dem Tod an, das ist der schwarze Reiter, ja. Hier war das ein Gericht oder Kriege. Und Kriegsgeschrei. Israel sollte eigentlich nicht Schwanz sein, sondern Haupt. Wenn es gehorsam gewesen wäre nach 5. Mose Kapitel 28, ja, hätte kein Feind dieses Volk je besiegen können. Herrliche Verheißungen werden diesem Volk gegeben, wenn es gehorsam ist. Gericht, dann Seuchen, Pest und schließlich noch wilde Tiere. Das sind die vier typischen Gerichtsarten, die aber in der Offenbarung, so möchte ich es nochmal etwas erweitern, im Blick auf die wilden Tiere eine andere inhaltliche Bedeutung erfahren. Da wird der Mensch zum wilden Tier. Und jener, der die Zahl 666 trägt, jener Supermensch, der vom Satan inspiriert war, der sinkt unter das Tier. Das sind also Gerichtsarten. Aber noch einmal, Gott möchte durch das Gericht die Menschen zur Umkehr, zur Buße führen und das ist also auch hier der Fall. Gott hört dann, wenn die Menschen schreien, um Buße bitten, wenn sie ihre Schuld bekennen. Gott ist dann gnädig, aber das ist auch Voraussetzung. Ihr Lieben, und das müssen wir hier einmal ganz deutlich sehen, wenn nachher die Bedeutung des Kreuzes der Erlösung gesagt wird. Eigentlich gibt es erst dann eine wahre Hilfe, wenn der Mensch seinen Todeszustand erkennt. Und dann ist aber die Frage, jetzt, was für eine Blickrichtung haben wir denn? Kennen wir das nicht auch, wenn Nöte, Schwierigkeiten, Probleme kommen? Selbst wenn der Tod uns attackiert, wohin schauen wir? In der Regel achtet der natürliche Mensch, der fleischliche Mensch, und leider sind wir nicht immer nur geistlich, ja, auf die Symptome ringsum, auf die Situation, die Schwierigkeiten, so wie der Petrus auch. Als er auf dem Meer wandelte, die Wellen kamen, schaut er darauf und fing an zu sinken. Gott sei Dank hat der Herr ihn noch bewahrt. Also, das Schauen ringsum. Oder was gibt es noch für Fehlrichtungen? Das Schauen zurück. Ewig gestrige. Damals, ah ja.
Als ich jung war, ja.
Positives, Negatives. Hilft nicht. Dann gibt es die Optimisten, die immer nach vorwärts schauen. Endlich muss es noch besser werden, ja. Bringt auch nichts. Und der Blick in uns, frommen Puls fühlen, kennen wir das alles? Ja. Und darum ist entscheidend, ja, dass wir den Blick aufwärts richten. Hier war das auf das erhöhte Zeichen, die eherne Schlange. Von Kolosser 3 dürfen wir sinnen und trachten nach dem, was droben ist. Lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also ich denke, da können wir von diesem Text her das auch, wenn wir abstrahieren, in diesem Sinne für uns in Anspruch nehmen, dass wir die richtige Blickrichtung praktizieren. Also alle anderen Blickrichtungen außer dem, der wirklich nach droben gerichtet ist, wo der Geist Gottes uns hinführt, ihn anschauend werden wir verwandeln. Das ist das Entscheidende. Aber von jenem Text 2. Korinther 3 her, den kennen wir, 17, 18, ihn anschauen wir, werden wir verwandelt, ist wichtig, dass da am Anfang steht, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Nur der kann das. Wenn wir nicht innerlich wirklich frei sind, ja, dann werden wir immer fasziniert von all dem, was um uns, was vor uns, was hinter uns oder in uns ist. Ich denke, das können wir von hier gut mitnehmen. So viel zunächst einmal zu diesem Text und nun ist die Frage, ich habe ja zwar einige schon im Blick auf die Verhaltensweise angedeutet, was hat diese erhöhte Schlange nun mit der Errettung zu tun? Und ich denke, da werden wir an das Kreuz Jesu Christi erinnert. Es war ja eigentlich auch ein Pfahl, aber ich spreche jetzt immer wieder vom Kreuz. Nicht die Art des Holzes, in welcher Form das geschieht, ist entscheidend, sondern es geht um den, der am Kreuz auf Golgatha für uns litt, um den gekreuzigten Herrn und Heiland. Zunächst nochmal zur Schlange. In 1. Mose 3, Vers 1 heißt es, die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes. Die Schlange kommt hier als Verführer und es ist letztlich der Lügner und Mörder von Anfang an. Ihr werdet sein wie Gott. Und hier wird schon eine Tendenz angedeutet, im Gegensatz zum Kreuz, liebe Geschwister. Satan propagiert immer das Hohe, das Gottgemäße im falschen Sinne aber. Und der Herr war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Diametral entgegengesetzt. Satan führt hinauf und er wird nachher, ich werde noch ein paar Stellen lesen, ja, hinabgestürzt. Jesus ging hinab ins Kreuz, in den Tod, ja, bis in die untersten Örter des Totenreichs und darum hat ihn Gott erhöht. Also merken wir, was das für Gegensätze sind. Da gibt es keinen Kompromiss. als ja dann diese Schlange zum Weibe sagt, ihr werdet auch nicht sterben, wird wieder deutlich, wie lügenhaft Satan die Verführung ansetzt. Aber die Schlange wird schon da gerichtet. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 14. Jehova Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh, vor allem Getier des Feldes, auf dem Bauche sollst du kriechen, Staub fressen alle Tage deines Lebens. Die Schlange muss damals ein Tier gewesen sein, nicht kriechend, sondern irgendetwas Faszinierendes gehabt haben. Erst nach dem Fluch ist es dieses kriechende Wesen geworden. Ja. Interessant, dass Israel, ja, die Stelle muss ich doch auch noch nennen, ehe ich dann zu dieser Kreuzesbedeutung weiter fortfahre und diese Stellen noch aufgreife aus dem Neuen Testament, ja. In 2. Könige 18, Vers 4, da wird eine Reform deutlich. Und was hier wichtig ist, ja, wenn also Könige da waren oder Propheten, die Israel gerichtet haben, dann war Israel wieder im Götzendienst. Und was haben die gemacht? Die haben diese Schlange, die Israel ja aufbewahrt hat, als Relikt, ja, die haben die angebetet. Und das ist ja eigentlich was Gefährliches, ja. Dass das, was wir einmal erlebt haben, wo Gott ein Zeichen oder Wunder tut, wir nicht dem erhöhten Herrn die Ehre geben, sondern an dem Erlebnis hängen bleiben oder wie gar hier, ja, an einem solchen Objekt, das nur damals die Funktion ausgelöst hat und nicht weiter. Das musste also beseitigt werden. Es gibt ja eine ganz bekannte Stelle aus Johannes Kapitel 3, Vers 14. Und damit wird dieser Bogen gespannt zum Neuen Testament, die auf das Thema hinweist. Ja, ich lese Vers 14 zunächst. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. So erhöht werden. Und dann konnte er in Vers 16 sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn, erstgeborenen Sohn dahin gab. Auf das alle. Und jetzt sag mal, die so wie damals, die dem Tode preisgegeben auf das erhöhte Zeichen schauen, die so glauben, nicht verloren werden, sondern eben das ewige Leben haben. Immer wieder, wenn ich mal diese Stelle, Johannes 3, 16, ist ja ein ganz bekanntes Wort, dieser Vers hier, zitiere, dann spanne ich auch wieder den Bogen zurück, denn das muss deutlich werden. Liebe Geschwister, und jetzt bringe ich mal etwas aus der Praxis der Evangelisation. Es reicht nicht, ja, dass wir hier den Christus als Erlöser anbieten, ohne dass der Mensch wirklich in der Tiefe sich erkennt, sein Verlorensein und echt umkehrt. Was sagt Paulus in 1. Thessalonicher 1, wie eine wahre Bekehrung ist? Weg von den Abgöttern, weg davon. Hin zum lebendigen Gott, so wie es mal ein gläubiger Offizier gesagt hat. Halt, kehrt, marsch. Und nicht nur mal Halt machen, kehrt machen und hin zum lebendigen Gott. Diese drei Aspekte gehören zusammen. Und leider muss ich sagen, wenn ich manchmal etwas von Evangelisationen in der Gegenwart erfahre, nicht, dass das gar nicht mehr so bis in die Tiefe des Herzens hineingeht, dass der Mensch wirklich erschrickt, ich bin verloren, preisgegeben unter Sünde und Tod, verkauft unter das Gesetz der Sünde und des Todes. Liebe Geschwister, ich muss ein paar Dinge immer wieder ansprechen. Ich weiß, das wird nicht immer gern gehört, aber es ist meine Verantwortung, wenn in Evangelisationen, und ich habe das mal bei uns in Schorndorf miterlebt, vor einer Großevangelisation diese Rahmenprogramme. Was das für ein Tingeltangel war. Was da alles angeboten war. Ein Spaßmacher blödelte da herum und wer weiß was, und dann kommt auf einmal eine Predigt. Glaubt ihr oder glauben Sie denn, dass da die Menschen wirklich innerlich erschüttert werden? Eine Musik, ja, eine Musik dabei, die die Emotionen aufpeitscht. Und wenn das seelische Gefüge bei uns so durcheinander gerät, dann kann ich nicht mehr im Geist angesprochen werden. Oder ist jemand da, der das anders sieht? Bitte, ich bin gern bereit, mit dem darüber zu sprechen. Aber in der Schrift müssen wir mal forschen. Es muss durchs Herz gehen. Nicht bei der Pfingstpredigt hat der Petrus nicht gesagt, ich freue mich, dass ihr alle da seid, nicht? Und hat dann jetzt eine Band spielen lassen und Pantomime praktiziert, nicht? Nur um die Leute zu halten. Nein. Als er gesagt hat, ihr habt diesen Jesus von Nazareth ans Kreuz genagelt, nämlich dahin, ne, wo er ein Fluch wurde. Ja? Und da ging es ihnen durchs Herz. Das ist doch das Entscheidende. Und noch ein Beispiel, als der Jesus in Johannes 6 wird das beschrieben. Viele Nachfolger hatte, in Anführungszeichen, die Massen folgten ihm nach. Ne? Wir wären alle schon wahrscheinlich damit zufrieden gewesen, ne? Eingetragen in die Gemeindelisten. Nein, er sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ja, der hat keinen Anteil an mir. Und da ging ein Raunen durch die, die auf seine Zeichen und Wunder fixiert waren. Der Jesus sagt nicht, Moment mal, ihr habt mich vielleicht missverstanden, wollen wir mal darüber diskutieren. Auch das nicht. Er hat zwar nachher gesagt, ja, diese Worte sind Geist und Leben. Ihr müsst das mit dem Geist fassen. Und der größte Teil ging weg und er ist nicht hinterhergelaufen und hat gesagt, bleib bitte. Er hat bewusst, jetzt will ich mal diesen Ausdruck gebrauchen, provoziert, ja, damit dieses Wort des Kreuzes eine echte Umkehr, eine Entscheidung im Sinne des Geistlichen trifft. Weg von den Abgöttern. Denn das war ja bei Israel das Problem, dass die vielen Mitläufer ja immer wieder dann das Volk aufhetzten. Ich weiß, das ist schon eine harte Rede. Ne? Wer kann sie hören? In der Bibel wird das auch immer wieder ganz klar bezeugt. Also, dieses Zeichen deutet auf den Christus hin, der am Kreuz sein Leben ließ für uns. Und genau an der Stelle, wo das eigentliche Problem lag, hat Gott den eigentlichen Ursächer Satan besiegt. Er ist ein Fluch geworden. Weil er Sünde und Tod, also im Grunde alles satanische Wesen in sich aufgenommen hat. Das konnte nur er, weil er sündlos war. Er hat dann seinen Geist dem Vater anbefohlen. Und das war dann die Garantie dafür, als sein Leib 3 Tage dort im Grab lag, dass er auferweckt wurde durch die Kraft des Vaters. Das sind Geheimnisse, die müssen uns aufgeschlossen werden. Liebe Geschwister, das ist nichts, um hier mit äußeren Methoden, Medien, Menschen, psychisch, emotional irgendwie anzuregen. Sicher müssen wir ihnen entgegenkommen, da wo sie sind, das hat auch Paulus getan. Aber mit geistlichen Mitteln. Und dieses Mittel ist ein Mittel, das der natürliche Mensch nicht versteht. Die Juden haben es nicht begriffen. Das soll der Messias sein, der da am Fluchholz hängt. Nein, das kann er nicht sein. Und wer so mit Juden, orthodoxen Juden spricht, nicht, der fasst das nicht. Die Decke hängt vor ihren Augen. Ihr Messias sollte ja einer sein, der mit äußerer Macht und Herrlichkeit kommt, der Israel von den Römern befreit. Zeichen und Wunder, da waren sie alle begeistert. Am Kreuz war der Herr allein. Die Jünger haben es noch nicht mal begriffen. Wenn nicht die Gnade Gottes ihnen das geoffenbart hätte. Der Petrus folgte und hat ihn ja verleugnet von Ferne. Johannes war noch etwas in der Nähe. Es war schon äußerlich gesehen eine Tragödie. Es ist klar, dass das nichts ist für den Intellekt der Menschen, nicht? Und als Paulus in Athen den Philosophen das erläuterte, ja, einige allerdings glaubten, aber der größte Teil, sie hatten ihren Spott mit Paulus. Die Nationengläubigen, die machen sich lächerlich darüber und bei den Juden ist es ein Ärgernis. Ein Ärgernis, ein Skandalon, das muss beseitigt werden. Das haben die Juden getan. Eine Dramatik. Aber wenn sie einmal sehen werden, in den sie gestochen haben, dann kommen sie zur Umkehr. Das ist ja dem Paulus vor Damaskus innerlich deutlich geworden. Und wenn nicht Gott in Christus sich offenbart durch den Heiligen Geist, dann fasst das kein Mensch. Nicht? Und wir können rational gesehen die Moslems auch verstehen. Da ist ja angeblich ein anderer Jesus am Kreuz gestorben. Also nicht der Jesus, der von Nazareth, der Messias. Er spielt eine gewisse Rolle im Koran, aber Gott hat keinen Sohn. Wer das glaubt, der ist nach dem Zeugnis der Moslems ein Verfluchter. Wir sind in deren Augen Ungläubige, genau wie die Juden. Sie können das nicht fassen. Und noch eine Parallele, worin sich etwa Jesus von Mohammed unterscheidet. Das sind so Gegensätze, die lassen sich sehr gut einprägen. Der Herr Jesus hat sein Blut vergossen für das Leben der Menschen, für die anderen. Und der Mohammed, der hat das Blut der anderen vergossen. Mit raffinierten Methoden. Als er die Macht hatte, er musste ja fliehen von Mekka nach Medina. In Medina hat er dann so eine Truppe aufgebaut, Militär gewonnen. Und als er sich stark genug fühlte, er hat einen Vertrag mit den Bewohnern von Mekka geschlossen, dann hat er sie aber überfallen. Das ist legitim im Koran verankert, im Zusammenhang mit dem Dschihad. Das ist nicht Methode des Christentums. Übrigens, wenn ich das mal einflechten darf, das ist ja immer das Argument, die Christen haben auch nicht anders gehandelt. Die Kreuzritter, ne, haben ja schlimme Dinge angerichtet und etwa die katholische Kirche durch die Inquisition, gerade in England, die Bloody Mary, ist ja ein Begriff, nicht, für die schlimmen fanatischen Attacken gegenüber den Protestanten, um sie zurückzugewinnen. Wir müssen, das habe ich mal jemandem gesagt, der so argumentierte, wir müssen die Bücher studieren. Der Jesus sagt, wer das Schwert nimmt, wird das Schwert umkommen. Liebet eure Feinde. Das ist der Weg hinab. Und bei den anderen eigene Kraft. Wer nicht will, wird mit Gewalt bekehrt. Darum gibt es im Nahen Osten noch keinen Frieden. Ich will aber das Thema nicht aufgreifen, da habe ich in der letzten Zeit öfter mal darüber gesprochen, über das Problem Nahost. Jetzt kehren wir nochmal zu dem Kreuzesgeschehen zurück, aber es muss ja deutlich werden, nicht, dass dieses Kreuz ein Unterscheidungs-, ein Entscheidungsmerkmal ganz besonderer Art ist. 1. Korinther 1, Vers 18. Was steht da? Das Wort des Kreuzes oder des Gekreuzigten. Es ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Ich darf es nochmal sagen. Da können wir nicht mit falschen Kompromissen argumentieren. Da geht es nicht um rationale Erkenntnisse nur, sondern da muss es wirklich ins Herz gehen. Denn mit dem Herzen wird geglaubt. Der Verstand ist nicht auszuschalten, der muss wirklich dabei sein. Darum möchte ich jetzt einige Kreuzestellen in dem letzten Teil noch meines Vortrages nennen. Ja. Also nach Johannes 19, Vers 17 hat der Jesus sein Kreuz selber getragen. Und das ist einmalig. Ging hinaus an die Stätte, genannt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Er hat sein Kreuz getragen. Dieses Kreuz ist einmalig. Wir sollen auch unser Kreuz tragen, ja. Das hängt damit zusammen, aber das hat eine andere Qualität. Ich komme nachher nochmal darauf zurück, ja. Erste Korinther 1, Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Auch hier muss ich etwas problematisieren. Ich höre immer wieder, selbst auch von gläubigen Predigern, ja, im Blick auf Taufe. Weil wir getauft sind, auch als Kind, ja, hat Gott darin seine Barmherzigkeit und Gnade kundgetan. Nicht in der Taufe, sondern am Kreuz ist die große Gnade geschehen. Nicht? Hier ist eine Verlagerung. Durch das Kreuz sind wir errettet. Das ist das Zeichen der Herablassung Gottes. Also Paulus hatte nicht den Auftrag zu taufen. Er war gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Und nicht in Redeweisheit, also nicht mit glänzender Rhetorik. Er hat auch im Korintherbrief darauf hingewiesen, ja, dass die Weisheit dieser Welt, der Weisen, bei Gott nichts gilt. Und interessanterweise, Gottes Weisheit ist eine Torheit bei den Weisen dieser Welt. Das muss uns schon deutlich werden, was die Weisheit Gottes beinhaltet. Aber sie steht auch in 1. Korinther 1, Vers 30 dafür, dass diese Weisheit in Christus ist. Er ist uns gemacht von Gott wozu? Zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Epheser 2, Vers 16, er hat die beiden, nämlich die aus den Juden und den Nationengläubigen, in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Kolosser 2, Vers 14, er hat ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, hat sie aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Diese Satzungen hängen mit dem Alten Testament zusammen. Das sind Satzungen, wenn wir die halten, aber dadurch werden wir ja im Grunde verklagt, weil wir das nicht halten können. Der Paulus schreibt in Römer 7 davon, wie er sich gemüht hat, Gottes Willen zu erfüllen. Das Gute, was ich tun will, vollbringe ich ja gar nicht, weil er sagen muss, elender ich, Mensch, in mir ist das alles nicht möglich. Ja? Wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Und dann kann er nur sagen, ich danke Gott oder Gnade tut's. Man kann das vom Griechischen her so und so übersetzen. Ja, wunderbar, die Handschrift, die gegen uns ist, ist beseitigt. Aus dem Mittel herausgenommen oder aus den Akten, aus den Anklageakten herausgenommen und ans Kreuz geheftet. Und damit sind wir nach dem Römerbrief eben unverklagbar. Kein Verdammungsurteil mehr. Niemand, nichts vermag wider uns zu sein. Sie kennen diese Stelle im Zusammenhang, ich kann sie nicht alle lesen. Aber ist das nicht etwas Wunderbares? Wie viele Politiker oder Verbrecher geben etwas darum, wenn sie das bezeugen können? Mir fällt gerade ein, von dieser Stelle aus habe ich einmal einen Brief verlesen müssen von der lieben Schwester Bertha Isselmann, ist vielleicht noch einigen ein Begriff von der Südosteuropa-Mission, die unter den Zigeunern gearbeitet hat. Ja. Mit ihr hatte ich hier eine Seniorenkonferenz und sie konnte schon kaum noch lesen. Und dann sollte ich einen Brief vorlesen von einem Verbrecher, einem Mörder, wie der zum Glauben gekommen ist durch ihr Zeugnis. Und wiederum durch den, der an Jesus Christus gläubig geworden war, war ebenso auch noch ein Schwerstverbrecher zum Glauben gekommen. Durch den Glauben an Jesus Christus, denn was die getan haben, Leben anderer ausgelöscht, das kann nicht wieder gut gemacht werden. Eine herrliche Botschaft der Vergebung, aber auch, ihr lieben Geschwister, der Befreiung. Darum müssen wir noch fragen, was alles in dem Kreuzessieg Jesu noch drinsteckt. Also nicht nur Vergebung, das ist das Wunderbare. Dabei bleiben ja viele Christen stehen. Gott sei Dank schafft der Herr auch die Möglichkeit, ja, dass wir neue Menschen werden. Also wenn heute ein Mensch verurteilt wird, im Gefängnis sitzt, dann versucht man, das ist heute in der Justiz gang und gäbe, auch mit pädagogischen Mitteln, diese Häftlinge so zu erziehen, dass dann, wenn sie entlassen werden, resozialisiert werden. Also wieder in die Gesellschaft integriert werden. In der Regel gelingt das nicht. Wie viele dieser Verbrecher werden rückfällig?
80%.
Ja, weil das Entscheidende nicht geschehen ist, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Ist jemand in Christus, also hat er völlige Erlösung, ist er eine neue Kreatur. Und darum sind wir auch erlöst vom alten Menschen, von unserem Ich. Das Ich-Wesen wird nicht mystisch ausgerottet. Ja? Wir behalten die alte Natur, aber sie ist mitgekreuzigt. Und das ist jetzt eine Konsequenz auch für uns, ihr Lieben. Wenn Paulus diese griechische Vorsilbe Syn gebraucht, zusammen mit ihm gekreuzigt, ja, mit begraben, mit auferweckt, schon mit versetzt nach Epheser 2, Vers 6. Wohin? In die himmlischen Örter. Ich denke, diese herrliche Stelle von Kolosser 3 zitiere ich fast immer, weil das für mich die herrliche Stellung ist. Es geht aber auch nicht höher als das, was wir schon im Glauben jetzt erleben und erfahren dürfen. Über alles irdisch-kosmische hinweg, bis zum Thron Gottes. Nein, noch weiter. Wo der Vater ist, es geht um die Familienbindung. Wo Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes. Der Thron Gottes ist noch was anderes, nicht? Was Johannes in der Offenbarung sieht. Ein Herrscher hat ein Familienleben daheim. Da kommen nur die Familienangehörigen mit ihm im engsten Sinne zusammen oder mal Besuch. Auf dem Thron, wo er herrscht und regiert, da sind die Minister. Darum hat der Herr uns dieses herrliche Geschenk vermittelt. Kreuz und Auferstehung, Auferweckung, liebe Geschwister, gehören zusammen. Kreuz ist nicht Endzweck, sondern Mittel zum Zweck. Aber auch nur, wenn wir mitgekreuzigt sind. Wenn wir aus diesem Todeszustand herausgekommen sind, durch den Tod, dann haben wir das wahre Leben und kann die Kraft der Auferstehung in uns wirken. Zu erkennen ihn und die Kraft der Auferstehung, das bezeugt Paulus in Philipper 3. Und er bittet darum, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen, den Vater zu erkennen, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, damit die gleiche Kraft in uns wirksam werde. Liebe Geschwister, das ist etwas Herrliches. Das hat der Herr in uns hineingelegt. Das ist sein Programm. Und wenn da wir erleuchtete Augen bekommen, das ist ein inneres Schauen, denn den Vater kannst du nicht durch eine Vision sehen. Ein inneres Schauen, dass wir dann ihn anschauen und Jesus Christus und dann verwandelt werden von einer Niederlage zur anderen. Steht nicht da. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Ich wagte nicht, das zu sagen, wenn es nicht das Wort Gottes uns ganz klar als Verheißung mitgegeben hätte. All diese Verheißungen sind doch bereits das Ja und das Amen in ihm. In ihm. Gott zur Verherrlichung Ohne uns? Nein, durch uns. Ach, das macht mich immer wieder getrost. Und darum ist das Glauben so entscheidend, das Vertrauen, dass wir durch den Geist uns auf sein Wort stützen. Jesus hat der Schande nicht geachtet, sondern um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Und darum ist, sage ich nochmal, dieses Kreuz hier unser Erziehungsmittel. Wenn wir hier mit Leiden, mit Dulden, 2. Timotheus 2, Vers 12, das heißt den Kreuzesweg bejahen, das Kreuz, dann werden wir auch mit herrschen und regieren. Das sind so wunderbare Perspektiven, dass wir uns von Kolosser 3 her dann auch mit der letzten Konsequenz befassen. Wenn wir mitversetzt sind, weil wir mitgekreuzigt sind, darum sagt er ja, sollen wir sinnen und trachten nach dem, was droben ist, dann werden wir mit herrschen und regieren, wenn er geoffenbart werden wird. Weil schon unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott durch dieses herrliche Geschehen, dürfen wir damit rechnen, wenn er dann kommt und verherrlicht wird, dass auch die Glieder des Leibes mit ihm verherrlicht werden. Das Kommen in Macht und Herrlichkeit zu Israel, ja, mit den Gliedern des Leibes etwas anders als die Entrückung hin zu ihm. Die Entrückung in 1. Thessalonicher 4 geschieht vorher. Und darum will ich als letztes diese Perspektive auch unter dem Kreuzesaspekt nochmal aufzeigen. Liebe Geschwister, wenn die Welt gerichtet wird, wie damals auch Israel, wenn Israel noch ins Gericht kommt, ja, dann um der Sünde willen. Wenn wir das Gericht Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha für uns akzeptieren und uns mitrichten lassen, haben wir bereits jetzt schon die Verheißung nach Johannes 5, wer das glaubt, kommt nicht mehr ins Gericht. Der Bema Christu, sage ich, ist noch was anderes. Aber wir haben eine herrliche Verheißung, vorher entrückt zu werden, ehe die schlimmen, dramatischen Ereignisse und Gerichte der Offenbarung einsetzen. Durch die apokalyptischen Reiter veranlasst, dann die Siegelgerichte, Posaunengerichte und das Schlimmste sind die Zorneschalengerichte. Hier wurde etwas vom Zorn Gottes, ist ein gerechter Zorn, an Israel deutlich, und dieser Zorn kommt über eine unbußfertige Menschheit. Ich habe oft große Sorge, auch um unser Volk. Warum ist denn Sodom und Gomorra untergegangen? Wegen der sexuellen Perversitäten. Sodomie ist ein Begriff für das sexuelle Verhalten der Menschen mit Tieren. Und dann die Homosexualität wird ja gerade da angeprangert, nicht? Da wollten doch die Sodomiter diese drei Männer erkennen. Das heißt, auf eine Art und Weise mit ihnen Beziehung pflegen, die Homosexualität darstellt. Und darum musste das Gericht kommen. Und so wird auch über eine Gesellschaft, die sich nicht mehr vom Worte Gottes her strafen lässt, Gericht kommen. Es wird ja bis in die Kirchen hinein und manche Kreise hinein, wird das, was mit Homosexualität zusammenhängt, leider nicht biblisch beurteilt, sondern menschlich-psychologisch. Wir wollen keinen verurteilen, aber die Bibel sagt ganz klar, dass das in den Augen Gottes eine schwere Sünde ist. Man kann aber durch die Sünde erlöst werden. Und so bin ich gewiss, dass die Gemeinde entrückt wird vor diesen schlimmen Gerichten. Durch die letzte große Drangsal oder Trübsal ist meine innere Erkenntnis mit vielen Brüdern, müssen wir nicht hindurch, denn das sind Gerichte um der Sünde willen. Gott möchte uns hier durch seinen Geist zurechtbringen, dass wir die Kreuzesgesinnung haben. Darum sagt der Apostel Paulus in Philipper 2, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Nicht? Und dann beschreibt Paulus diesen siebenfachen Abstieg des Herrn aus der Herrlichkeit bis hin zum Tod am Kreuz. Das Menschwerden. Ja? war für ihn eine Erniedrigung. Knechtsgestalt annehmen und der Kreuzestod und das Hinabfahren dann in die untersten Erden. Also nochmal bei Jesus, erst hinauf, dann aber hat ihn Gott erhöht und jetzt schon und das wird einmal offenbar werden. Und bei uns ist die Konsequenz des Kreuzes genauso, wenn wir uns immer wieder der Sünde für abgestorben halten, Römer 6. Da geht es um diese Tiefe des Kreuzesverständnisses, mitgekreuzigt, darum auch der Sünde gestorben. Werden wir mit ihm herrschen, weil wir dann auch in seiner Auferstehungskraft leben dürfen. Liebe Geschwister, ich weiß, das ist eine wunderbare Perspektive, aber ich muss einfach von diesem alttestamentlichen Text her, ja, die Bedeutung der Errettung aufzeigen, auch im Sinne des paulinischen Evangeliums, des Gemeindeevangeliums. Das war im Alten angedeutet, aber noch verborgen. Ist erst durch Paulus geoffenbart oder enthüllt worden. Und das hängt mit dem Geheimnis seines Willens zusammen. Diese Geheimnisse müssen erschlossen werden. Und liebe Geschwister, ich denke und liebe Brüder in Sonderheit, das möchte der Herr uns in diesen Tagen schenken. So gebe der Herr Gnade, dass wir auch dieses Wort bewegen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Du treuer Gott und Vater, hab von Herzen Dank, dass wir diese Botschaft des gekreuzigten und aber auch auferstandenen Herrn hören dürfen. Dass du uns bereits schon durch dieses Kreuz in eine wunderbare Stellung gebracht hast, weil du auch auferweckt worden bist durch den Vater. Ach, dass wir solche sind, die die rechte Blickrichtung immer haben, nach droben schauen, weg von all dem, was uns belasten möchte. So rühme ich deinen Namen, will aber auch bitten für unser Volk, erbarm dich, Herr. Aber auch für Israel, das noch durch manche Gerichte muss. Aber wir dürfen wissen, dass du mit der ganzen Schöpfung zurechtkommst. Du hast das verheißen. Bis du sein wirst, alles in allen und in allem. Ehre sei deinem Namen. Amen.